Lanni Eckert ist Co-CEO und Mitgründer von Krisenchat, einem niedrigschwelligen Angebot für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre, die sich in einer Krise befinden. 320 ehrenamtliche Mitarbeiter beraten per Chat wie zum Beispiel WhatsApp, SMS oder Telegram kostenlos und 24/7 Kinder und Jugendliche. Krisenchat wurde 2020 während der Corona-Krise ins Leben gerufen, um eine Versorgungslücke zu schließen und damit Leben zu retten. Im Podcast erzählt Melanie Eckert, dass ihr Team von Krisenchat in den letzten 3 Jahren 90.000 Beratungen abgehalten hat und trotzdem die Kapazität durch die zunehmenden Krisen und psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen nicht ausreicht. Sie erklärt, wie sie durch präventive Angebote versucht, früh zu intervenieren und wie wichtig es ist, Angebote speziell mit und für die Zielgruppe zu entwickeln. Visionäre der Gesundheit hat einen neuen Werbepartner. Die meisten von euch kennen ihn sicherlich. Doctolib, den Marktführer für Online-Buchungen und Organisation von Arztterminen. Visionäre der Gesundheit steht für Innovation und neue Wege im Gesundheitswesen. Und dafür steht auch Doctolib. Doctolibs Beitrag zur Digitalisierung von Praxen und Krankenhäusern zeigt, dass einfache und benutzerfreundliche Angebote unser Gesundheitssystem voranbringen. Mit der Kooperation wollen wir ein nach vorne gerichtetes Gesundheitswesen fördern und einen konstruktiven Dialog zu den Themen Innovation und Digitalisierung ermöglichen. Wenn ihr mehr über Doctolib und ihr Angebot wissen wollt, dann schaut auf doctolib.de oder ladet euch die Doctolib-App herunter. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich heute wirklich sehr über einen ganz besonderen Gast von einem gemeinnützigen Unternehmen, kann man sagen, das ich schon lange unterstütze und deren Arbeit ich wirklich ganz, 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 ganz fantastisch finde, so großer Fan bin. Jetzt sind die Erwartungen hoch. Melanie Eckert, liebe Melanie, du bist Co-CEO und Mitgründerin von Krisenchat und um dich und euch soll es heute gehen. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ganz kurz. Melanie, du bist Psychologin und Krisenchat ist, wie der Name schon sagt, ein Chat oder daraus entstanden, mittlerweile seid ihr viel mehr, für Kinder und Jugendliche, die sich in einer Krise befinden. Habe ich das richtig gesagt?
Genau.
Ja, und ich weiß tatsächlich einiges über euch, aber eure Gründungsgeschichte kenne ich gar nicht so richtig und vielleicht können wir ja damit direkt mal einsteigen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und dann legen wir direkt los, wie es zu Krisenchat überhaupt gekommen ist?
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Melanie Eckert, bin 35 Jahre alt und habe Psychologie studiert und mich über 10 Jahre eigentlich mit der Frage beschäftigt, wie können wir eigentlich Kinder, junge Menschen und Eltern in schwierigen Lebenssituationen ganz früh erreichen? Was brauchen die dann eigentlich? Und wie können wir da innovative Ansätze wirklich in die Gesundheitsversorgung bringen? Und Krisenchat wurde zur Corona-Pandemie 2020 im Mai gegründet, aber 5 meiner Mitgründerinnen hatten vorher schon eine andere App entwickelt, Exclamo. Das war ein Tool-Projekt von 3 meiner Mitgründer, die damals auch 17 Jahre erst waren. Also aus der Zielgruppe heraus haben die das entwickelt. Eine App für Mobbing-Opfer, die sie mit Schulsozialarbeitern verbinden sollte. Mhm. Das wollten sie launchen. Corona war am Start, die Schulen wurden geschlossen und damit natürlich auch diese App nicht mehr einsetzbar. Und wir haben uns dann kurzerhand die Frage gestellt, was brauchen Kinder jetzt eigentlich ganz akut in dem Moment? Und wir haben ja in China gesehen, okay, die Lockdowns, die bringen wirklich schwerwiegende mentale Gesundheitsprobleme mit sich, gerade bei jungen Menschen. Und wir haben dann die Plattform einfach geöffnet für alle Kinder und Jugendlichen bis 25 und haben dort psychosoziale Beratung durch Fachkräfte angeboten. Ehrenamtliche Fachkräfte arbeiten bei uns. Aktuell sind wir über 320, die dort beraten. Und das Besondere bei uns ist, dass wir diese Beratung per Chat, per WhatsApp anbieten und per SMS, inzwischen auch Telegram. Und dass wir wirklich 24/7 erreichbar sind und nichts kosten. Also anonym, kostenfrei und rund um die Uhr sind wir da, weil Krisen kennen keine Sprechzeiten, die treten eben auf und die Zielgruppe kommuniziert nun mal per Chat heute. Also Kinder und Jugendliche, die rufen nicht mehr irgendwo an, die schreiben keine Mails mehr. Das ist ihre Kommunikationswelt, in der sie sich befinden und das ist es, was es vorher so nicht gab. Mhm. Und so war auch mein Weg zu Krisenchat, dass ich aus der Versorgungslandschaft sozusagen forschungsmäßig und praktisch gesehen habe, okay, da gibt es einen Riesengap. Es gibt eine ganz, ganz große Unterversorgung in Deutschland für Kinder und Jugendliche im Bereich mentale Gesundheit. Und es braucht ganz dringend innovative Ansätze, dort die Betroffenen frühzeitig zu erreichen und vor allen Dingen auch präventiv wirksam zu sein.
Ja, ja, du sprichst gerade jetzt so mehrere Themen an, die mich für das heutige Gespräch wirklich total interessieren. Also das erste ist, ihr holt ja die Zielgruppe da ab, wo sie ist. Und das ist ja heute WhatsApp, Telegram, ja, TikTok, Snapchat, Discord, what, you name it. Und das ist nicht mehr E-Mail und Telefon. Und das ist ja sozusagen das, woher diese Krisenintervention bei Jugendlichen und bei jungen Menschen kommt. Die kommt ja so von Jugendnothilfe-Telefon, Jugendnothilfe-Hilfe-E-Mail. Da fahre ich immer in Wannsee, ist da so eine Werbung für Jugendnothilfe-E-Mail. Da fahre ich immer dran vorbei. Und wir sehen aber heute, dass ja junge Menschen ganz anders kommunizieren. Du hast das eben schon angesprochen. Werden die durch solche Angebote gar nicht mehr so richtig erreicht?
Jein, also die Lebenswelt hat sich erweitert. Das sind ganz wichtige, ganz tolle Angebote. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir da einfach divers denken. Es gibt auch noch die, die gerne telefonieren. Und es gibt die Themen, wo auch ein Telefongespräch viel besser passt als eine Chatberatung. Aber es braucht eben auch Chat. Es ist ein ergänzendes Medium. Und es braucht meiner Meinung nach auch die Präsenz von zum Beispiel Gesundheitsthemen bei TikTok, ja, oder bei Discord, auf den Gaming-Plattformen. Also überall dort, wo sich die Lebenswelt erweitert hat von Kindern und Jugendlichen, über Klasse, Schule, Familie, Sportverein hinaus, müssen wir als Gesellschaft präsent sein, wenn wir wirklich präventiv unterwegs sein wollen.
Ja, das ist übrigens total interessant. Ich habe nämlich im Vorfeld eine wirklich spannende Studie der Pronova BKK rausgesucht. Und die haben junge Erwachsene befragt und die haben, da haben 48% gesagt, sie würden eine Einzelberatung bei einem Psychotherapeuten machen. Und 48%, also genau die gleiche Zahl, sagt, sie würden nur eine anonyme Beratung machen, entweder persönlich oder wirklich komplett anonym über digitale Kanäle, wo man auch gar nicht sprechen muss. Und das fand ich so interessant, weil ich dachte, ja, für viele ist das vielleicht heute gar nicht mehr so bewältigbar, irgendwie mit einem Menschen so Kontakt, so realen Kontakt aufzunehmen. Das kann überfordern. Ich weiß gar nicht, die haben jetzt nicht gegengelegt, wie das bei älteren Menschen ist, ob das da anders ist.
Absolut, das ist eine Erfahrung, die wir auch machen und warum unser Angebot so gut angenommen wird. Also in Deutschland gibt es meiner Meinung nach zwei ganz große Probleme. Das ist einmal der Unterversorgung, de facto zu wenig Plätze, zu wenig Beratungsplätze, zu wenig Therapieplätze. Und die Angebote, die es gibt, sind gerade für die betroffenen Gruppen viel zu hochschwellig. Das heißt, die Health Literacy, die vorausgesetzt wird eigentlich, also das Wissen um Gesundheit, um vor allen Dingen mentale Gesundheit, zum Beispiel, was ist eigentlich eine Angsterkrankung oder was ist eigentlich eine Panikattacke, eine Depression, wird vorausgesetzt und dann auch, wie man an die entsprechenden Hilfen kommt. Also was ist überhaupt eine Psychotherapie? Was ist der Unterschied zu einem Psychiater oder zu einer Beratungsstelle? Und dann auch noch der Schritt, dort anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Das ist eine Kette von ganz, ganz vielen hochschwelligen Handlungen, die für viele Menschen und gerade für Kinder und Jugendliche, die belastet sind, die in der Krise sind, denen geht es ja gerade nicht gut so, ne? Die sind ja im Stress oder ja, mit vielen negativen Gefühlen konfrontiert, sind das unüberwindbare Hürden. Und das kennen ja fast alle inzwischen, entweder aus eigener Erfahrung oder Bekannte, die davon berichten, dass sie 30 verschiedene Therapeuten abtelefoniert haben und alle sagen, es gibt keinen Platz. Ne? Und das alleine zu schaffen, ist einfach wahnsinnig hochschwellig. Und dann kommt noch hinzu, dass das natürlich Themen sind, die häufig schambesetzt sind, gerade im Kinder- und Jugendalter, wenn es denn darum geht, oh, ich habe ein Problem oder ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl oder es ist total schrecklich zu Hause und Mama und Papa schlagen sich die ganze Zeit. Das sind hoch emotional schambesetzte Themen. Das ist ganz, ganz schwer, das wirklich face-to-face mit jemandem in Kontakt zu bringen. Vor allen Dingen, wenn diejenigen, und das ist ja dann häufig auch der Fall, das von zu Hause aus überhaupt nicht vorgelebt bekommen.
Auch finde ich total spannend, weil es gibt ja ganz viele Erhebungen, was war vor der Covid-Pandemie, was war danach. Und da wissen wir ja, dass gerade diese junge Generation durch Schulschließungen, ja durch diesen mangelnden Kontakt, gerade in einem Alter, wo das wichtig ist, sehr extrem betroffen ist. Ja, auch so die Generation des psychischen Ungleichgewichts genannt wird. Ne? Das ist ja, kommt ja auch noch hinzu, oder?
Absolut. Also die Belastungen haben zugenommen. Vor der Covid-Pandemie war es ungefähr jedes fünfte Kind, was eine Belastung hatte, die eigentlich eine Beratung oder eine Behandlung oder auch einfach ein Gespräch bedurft hätte. Und jetzt zeigen die Studien ja gerade, dass es circa jedes dritte Kind ist. Das berichten ja auch die Kassen, die Politik, ne? Das versetzt ja so viele Leute gerade auch echt in Alarmbereitschaft, wie hoch die Belastungen in dieser Altersgruppe sind. Und das hat ganz, ganz viele Gründe. Natürlich wissen wir auch mehr darum und erkennen sie früher. Und es gibt auch mehr Diagnostik. Aber die Lebensrealität hat sich auch verändert. Und das merken wir auch sehr viel in unseren Beratungen. Das heißt, die Krisen, die haben enorm zugenommen in den letzten Jahren. Die Existenzängste haben zugenommen. Ja, Klimakrise, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg. Also Kinder sind aktuell in ihrer Lebenswelt auch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Und um diese zu bewältigen, braucht es ganz, ganz viele Ressourcen, also innere Ressourcen, zum Beispiel mit negativen Gefühlen oder Ängsten umzugehen, personelle Ressourcen, Bezugspersonen zu haben, um darüber reden zu können, aufgefangen zu werden, wenn es ihnen schlecht geht. Und so entstehen ganz, ganz viele Risikofaktoren, die gerade dazu führen, dass immer mehr Kinder in den Bereich der hohen Belastung oder sogar der Richtung Störungsentwicklung wandern.
Was ich sehr spannend finde, du hast es ja eben schon gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile 320 Ehrenamtliche. Ihr habt auch im Rahmen der Ukraine-Krise relativ schnell angefangen, auf Ukrainisch erste Hilfe sozusagen in der Krisenintervention zu leisten. Ihr bietet auch andere Sprachen an. Ich habe heute gesehen, auch mittlerweile auf Türkisch. Also ihr unterstützt da tatsächlich sehr. Ihr seid eine gemeinnützige GmbH, finanziert euch durch Spenden und Kooperationen. Mhm. Und die PsychologInnen, ich war auch mal bei einem Event von euch, da waren ja viele von den ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern, die machen das alle for free in ihrer Freizeit oder wie läuft das heute?
Ja, also ganz kurz nochmal zu dem Angebot, wie es heute aussieht. Wir haben in den letzten fast 3 Jahren über 90.000 Beratungen durchgeführt. Also 90.000 Einzelberatungen. Und das konnten wir nur dadurch, dass wir wirklich einen sehr großen, sehr aktiven Pool an ehrenamtlichen Beraterinnen aufgebaut haben, die, genau wie du sagst, die haben alle eine fachliche Qualifikation, die machen das on top auf ihre Arbeit, das finde ich so krass, ja. Sind die in ihrer normalen Welt auch beruflich in dem Feld unterwegs, sehen aber den Need des Angebotes, so aus ihren praktischen Erfahrungen und sagen, okay, das ist eine gute Sache, da möchte ich mich auch noch engagieren, da lerne ich auch noch was über Online-Beratung, wie man per Chat berät und so weiter. Wir haben eine sehr viel höhere Nachfrage als das, was wir mit den vielen Beraterinnen stemmen können. Also 30-40% aller Anfragen müssen wir gerade vertrösten aus Kapazitätsgründen. Wir können einfach diese Anfragen nicht annehmen, weil jeden Tag mehrere hundert Beratungen bei uns auflaufen. Und das haben wir früh erkannt. Da haben wir gesehen, okay, das sind nicht nur Corona-Themen, die dort sind, sondern wir stoßen wirklich auf eine massive Versorgungslücke und haben uns dann früh gefragt, was können wir denn noch anbieten den Kindern und Jugendlichen anstatt einer Einzelberatung und haben angefangen, Content zu kreieren, psychoedukativen Content. Das heißt, wir haben YouTube-Videos angefertigt und klären über mentale Gesundheit auf. Da behandeln wir Themen zum Beispiel, was kann ich machen, wenn ich nicht einschlafen kann oder wie gehe ich um, wenn meine Mutter eine depressive Erkrankung hat? Oder was mache ich, wenn mich die Kinder auf dem Schulhof nur ärgern? So. Also ganz niedrigschwellig haben wir für wirklich Kinder und junge Menschen Inhalte erarbeitet, die wir ihnen an die Seite stellen. Zum Beispiel haben wir auch so Übungsformate, 5 Tricks für eine Panikattacke oder gegen eine Panikattacke. Oder haben einen Wegweiser geschrieben, wie finde ich zu einem Psychotherapieplatz. Wirklich sehr konkrete, einfache Maßnahmen und mit diesem Content sind wir auf sämtlichen Social-Media-Kanälen inzwischen aktiv, hauptsächlich auf TikTok und YouTube. Auf TikTok haben wir zum Beispiel Videos, die erreichen in einem Monat inzwischen bis zu 1 Million Aufrufe und haben 500 Kommentare. Also es wird sehr viel mit unserem Inhalt auch interagiert und sich auch gegenseitig vernetzt. Das ist ein ganz wichtiges Standbein für uns gerade geworden, weil wir so wirklich, ja, A, noch präventiver unterwegs sein können und B, auch aufgrund der Knappheit Kindern und Jugendlichen in Krisen was anbieten können.
Was dann so ein bisschen besser skaliert als die Beratung, weil das ist ja, also ich verstehe das total, dass der Bedarf da ist, dass es auch gerade für diese Zielgruppe, übrigens habe ich das auch aus dieser Pronova BKK-Studie in der steht, dass der schnelle und einfache Zugang das Allerwichtigste in der Gesundheitsversorgung ist. Also das kam da in der Befragung raus. Und ich glaube, das kann man natürlich auch total nachvollziehen in einer Welt, die als komplett digital erlebt wird, also wo man eigentlich in der digitalen Welt lebt, einen Teil seiner Realität, ja, wo alles auf einen Klick verfügbar ist, nur dann eben der Zugang zu Gesundheitsleistungen sehr, ja, schwierig oder als schwierig empfunden wird und das eben auch ist, ja, da gibt es natürlich ein Mismatch und die Generation sagt, es muss total einfach zugänglich sein, vertraut sich dann wahrscheinlich eher irgendwie einem Influencer an, statt jetzt irgendwie 5 Psychotherapeuten anzurufen, wo du jetzt auch gar nicht weißt, ist das eine Person, also die Psychotherapeuten sind ja auch oft oder sind, glaube ich, mit die Berufsgruppe, die am wenigsten auch digital affin ist. Da kennst du ja deine Berufsgruppe sicher gut, aber da gibt es ja auch Erhebungen zu. Ich finde, ihr seid so für mich auch so ein Beispiel dafür, was sich echt verändern muss, weil die Bedarfslage ja so ganz anders ist. Also weil wir ein Angebot haben im Moment, wo jetzt gesagt wird, irgendwie so muss es sein. Ja, aber es geht ja völlig an der Bedarfsrealität vorbei bei diesen jungen Menschen. Kann man so formulieren,
fast. Absolut. Das ist ja der große Knackpunkt der Lebensweltnähe. Ja, alle reden immer davon, okay, die Angebote, die müssen wirklich in der Lebenswelt stattfinden. Und es wurde aber total verpasst im Kinder- und Jugendbereich, nicht nur im Bereich mentale Gesundheit, ganz Gesundheit, schauen, wo ist denn wirklich die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und wie erreiche ich sie dort? Also ich glaube, es braucht da wirklich einen ganz strukturell ganzheitlichen Ansatz zu verstehen, was für Chancen wir da auch haben, eben wenn wir auf die Plattform gehen, wenn wir bei Twitch, bei Gamern unterwegs sind, wenn wir zu Gamescom gehen, ja, und da über Spielsucht reden, dann sind wir mittendrin und erreichen die, die noch gar nicht wissen, dass es ihnen schlecht geht, so, aber vielleicht schon 6 Stunden irgendwie am Game zocken. Und da fängt ja Prävention an, so, und da ist die Lebenswelt. Und da die Hürden abzubauen, finde ich ganz, ganz wichtig und ist eine ganz große Aufgabe des Gesamtsystems. Und das ist nicht nur Gesundheitssystem, sondern das greift ja auch mit dem Bildungssystem ineinander, mit der Kinder- und Jugendhilfe, wirklich ja, sich die digitale Lebenswelt als Chance zu verstehen und zu nutzen und anzuerkennen, ja, dass man da eigentlich gar nicht stattfinden darf.
Das habe ich auch gerade gedacht, als du erzählt hast, dass ihr jetzt auch wirklich so edukativen Content entwickelt, den eben auf Plattformen wie TikTok vertreibt. Wir wissen ja, dass da auch extrem viel Schmu unterwegs ist. Also die größte Partei auf TikTok zum Beispiel ist im Rechtsaußenspektrum. Das ist auch ganz klar. Und ja, also die Frage ist ganz oft gar nicht, wie wahr ist der Inhalt, sondern wie gut ist der aufbereitet. Ja, und damit erreicht man dann eben diese Zielgruppe. Obwohl die natürlich auch in der Lage ist zu differenzieren, aber das ist eben auch eine Frage. Also um einfach, wenn du jetzt Health Literacy ansprichst, macht ihr ja gerade als GGMBH, gemeinnütziges Unternehmen, da einen riesen Aufriss, um mit Health Literacy in dem mentale Gesundheitsbereich auch irgendwie, ja, an Menschen heranzutreten, an junge Menschen heranzutreten. Wäre das nicht auch etwas, was gerade diese Generation bräuchte eigentlich im Bildungssystem, dass man da was anbietet, ja?
Absolut. Also das ist ein Thema, was in die Schulen gehört. Das eigentlich sogar schon in die Kita, ja, wenn es darum geht, überhaupt Emotionen wahrzunehmen. Das ist frühkindliche Entwicklung. Ja, ich lerne mit meinem Körper und mit meinen Gefühlen und meiner Seele lerne ich umzugehen und lerne mich durch die Welt zu bewegen. Und das gehört ins Bildungssystem, genau wie Ernährung. Ja. Da ist dieses Ernährungsthema immer schon ein bisschen weiter voraus als das Mental Health-Thema. Da haben auch alle irgendwann verstanden, ja, okay, das ist ja ganzheitlich. Da reicht es nicht, wenn ich einen Schulkurs dazu habe, dann muss vielleicht auch die Schulküche dementsprechend angepasst werden. So, ne? Also so braucht es Schulsozialarbeiter, die auch dort vor Ort sind, die das vorleben, dass man sich Hilfe holen kann. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach sehr ganzheitlich denken und auch freier werden und Kindern und Jugendlichen mehr zuzutrauen. Also das auch zu filtern und ihnen die Chance zu geben, das auch zu filtern. Was sind relevante Informationen? Wenn wir nicht auf TikTok unterwegs sind, ja, dann sind nur die anderen da und nicht wir.
So. Ja, okay, das verstehe ich. Also klar, dann sind nur die da, die im Prinzip dann das Narrativ bestimmen. Und das ist ja nicht im Sinne eigentlich des Gesundheitssystems, aber das ist so spannend, weil du hast jetzt eben gerade noch Twitch genannt. Ja? Also ich meine, Twitch ist halt so eine Gaming-Streamer-Plattform. Ich kenne das jetzt, ich habe mich damit befasst, weil mich alles Neue total interessiert und ich mich eigentlich überall anmelde, um mal zu gucken. Nur man sieht daran halt auch schon, wie sehr, glaube ich, so eine Realität in zum Beispiel in einem Berufsverband, ja, oder da, wo Leitlinien entstehen, wirklich sich von dem unterscheidet, was junge Menschen dann brauchen. Mhm. Und bei der Veranstaltung, wo ich war, das war, glaube ich, eine Geburtstagsfeier von euch, da hattet ihr eine Präsentation. Da habe ich auch hinterher gefragt, ob ich einen Slide nutzen darf für meine Vorträge. Und zwar war das eine junge Frau, die aus dem Krankenhaus heraus an Krisenchat schrieb, ich habe Panik, ich habe große Angst vor einer Magenspiegelung, die ich morgen habe, und was soll ich machen? Und da dachte ich auch, wie krass, weil die ist ja eigentlich im Krankenhaus, da muss ja irgendwie Krankenpfleger, Krankenschwester sein und da muss ja eigentlich der Zugang gegeben sein, aber für diese junge Frau war es dann in dem Moment einfacher, sich eben Krisenchat zu offenbaren, als eine Person anzusprechen. Ja, und ich glaube, da gibt's wahrscheinlich ein riesen Mismatch. Wie ist das? Seid ihr mit den Berufsverbänden oder mit den Menschen, die Leitlinien auch entwickeln, seid ihr da in Kontakt? Und wie ist da die Resonanz? Sagen die, das ist alles des Teufels, was ihr macht? Oder habt ihr das Support? Also wie ist das?
Ja, also wir haben viel Support. Wir sind auch sehr, sehr bestrebt, ganz viel Netzwerkarbeit zu machen, aufzuklären, uns bekannt zu machen, gerade auch zum Beispiel in Schulen, weil in unserer Beratung, das ist ja eine digitale Krisenintervention und die hat total Grenzen. Und das kommunizieren wir auch ganz klar den Kindern und Jugendlichen, dass wir entlasten können, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen können, aber dann auch in der Lösungsfindung für das Problem natürlich schnell an den Punkt kommen, okay, du brauchst jemanden in deiner realen Lebenswelt, der dir für die nächsten Schritte hilft. Das heißt, wir vermitteln ganz häufig weiter in die Versorgungslandschaft. Häufig sind Schulsozialarbeiter so der nächste niedrigschwellige Step, wo es auch schneller Termine gibt, neben natürlich Eltern oder Bezugspersonen und anderen Beratungsstellen. Psychotherapieplätze sind schon wieder viel zu hochschwellig, dann kommen alle zurück und sagen, ja, ich habe aber jetzt nur Warteplätze, was mache ich jetzt? Also wir gucken dann wirklich so nach dem nächsten möglichen Schritt und die müssen natürlich Bescheid wissen, was sind wir? So, weil dann kommen, jetzt kommen schon echt viele Leute ins Versorgungssystem und sagen, ja, ich habe eine Beratung bei Krisenchat gemacht und die sagen, ich soll jetzt mal mit dir sprechen. So, ne? Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir über uns aufklären und auch Ängste abbauen, Berührungsängste abbauen, was das Digitale angeht. Mhm. Auch ganz klar sagen, was wir nicht machen. Also viele haben ja immer Angst, oh Gott, die machen jetzt komplette Therapie und denken, dass Online-Therapie per Chat geht. So, nein. Also wir haben sehr ab.
Ihr leitet weiter im Prinzip. Also ihr nehmt jetzt nicht den Therapeuten ihre KundInnen weg, sondern ihr leitet weiter ins System, wenn ihr merkt, irgendwie da ist was zu bearbeiten.
Genau. Und helfen, die passende Anlaufstelle zu finden für eine nachhaltige weitere Bearbeitung von dem Thema. Und wir haben vielleicht nochmal so zur Info, also die meisten Themen bei uns sind zum Beispiel auch familiäre Probleme, selbstverletzendes Verhalten, aber auch suizidale Gedanken machen fast 20% all unserer Beratungsanfragen aus. Also wirklich schwere Themen, die einfach eine weitere Begleitung, Behandlung unbedingt brauchen. So. Mhm. Und darüber hinaus haben wir auch immer wieder Fälle von natürlich Liebeskummer, Mobbing, Sucht, aber auch Kindeswohlgefährdung, weil wir so extrem niedrigschwellig sind, wenden sich auch viele mit wirklich schwierigen und dramatischen Themen an uns.
Mhm. Das heißt also Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch. Ich hatte gesehen tatsächlich bei dieser Veranstaltung, da habt ihr auch ausgewertet, was für Interventionen habt ihr gemacht und wie oft wurde irgendwie empfohlen, doch einen Arzt aufzurufen oder Psychotherapie. Aber ihr habt auch schon öfter mal den Notruf sogar auslösen müssen.
Ne? Ja, wir haben von Beginn an mit der Polizei super gut kooperiert und ein Konzept entwickelt, wie wir die Fälle, wo wir wirklich akute Gefahr eines Lebens sehen, das weitergeben können in einem sicheren, auch datenschutzsicheren Rahmen. Und das ist ganz, ganz wichtig und auch natürlich unheimlich berührend zu sehen, wie viele Suizide wir dadurch jetzt verhindern konnten.
Ja, und das ist halt schon krass, ne, wenn man sich das mal überlegt, dass es da wirklich die Möglichkeit gibt zu intervenieren, ja, und dass das dann eben auch angenommen wird, das finde ich schon Krass. Und
wir reden da halt nicht über jetzt Einzelfälle, ne, sondern das übersteigt die Hunderter so inzwischen. Und die Rückmeldungen haben, ja. Mhm. Und ja.
Ja, das ist schon heftig. Zumal das zeigt einfach, wie wichtig das ist, von der Zielgruppe her zu denken, gerade bei sowas und jetzt nicht zu überlegen, ja, wie haben wir das jetzt schon immer gemacht, wie ist unsere Infrastruktur aufgebaut, und es zeigt für mich einfach auch nochmal ganz klar, wie wir uns im Gesundheitswesen nutzerzentrisch auch weiterentwickeln müssen, weil das ist ja jetzt nur ein Teil, den ihr habt, also ein Teil des Gesundheitswesens. Es geht ja auch um das ganze Thema Impfungen, ja, also es geht um das Thema Zugang zu Gesundheitsvorsorge. Das sind ja auch Themen, die eigentlich bei einer jungen Generation ganz anders adressiert, platziert werden müssten, als wir das heute tun. Also wenn man das ableiten möchte, dann könnte man das ja wirklich auf viele Bereiche ableiten, wo wir heute Potenzial verloren gehen lassen. Und ich würde auch mal vermuten, bei so einer, sagen wir mal, Krise, und das ist ja eine Krise, die eine ganze Generation betrifft, ja, wenn da wirklich ein so großer Teil an depressiven Störungen, Angststörungen und einfach psychischem Ungleichgewicht leidet, dann bedeutet das ja auch, dass das hinterher Menschen vielleicht sind, die nicht so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, die vielleicht nicht so leistungsfähig sind. Und das ist ja auch, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich und auch wirtschaftlich, das ist ja immer ein Bereich, der in Deutschland auch zieht, also wenn man das darauf, wie ist da so deine Einschätzung, wenn du das jetzt mal in so einen größeren Kontext setzt?
Ja, also das ist eine Frage, die mich wirklich, wie gesagt, schon sehr lange umtreibt. Mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass wir wissen aus Forschung wirklich und aus anderen Ländern und unserer eigenen Versorgungslandschaft, dass mentale Gesundheitsprobleme ein riesen Kostenfaktor sind. Ich glaube, der zweitgrößte. Mhm. Dass Personen, die psychisch erkrankt sind und nicht am Erwerbsleben teilnehmen können oder an Bildung teilnehmen können, nicht nur ein unendliches persönliches Leid haben, sondern auch für die Gesellschaft einfach eine ganz große Bürde darstellen, im Sinne von, dass es viel Begleitung braucht, die Therapien teuer sind, Schizophrenie, teuerste Therapie, die es gibt, ne, im Gesundheitswesen. Und wir wissen auch, wo wir ansetzen müssen, wo wir ganz früh bei Kindern, bei Eltern, ja, bei ganz frühen präventiven Sachen und Punkten, und dass da so wenig getan wird. Das frustriert mich so, das macht für mich keinen Sinn. Und wenn man das kostenmäßig alles mal gegeneinander rechnet, und diese Berechnungen gibt es, dann ist es wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, was gerade in dem Bereich getan wird. Und gleichzeitig würde sich das aber über viele Jahre hinweg um ein Vielfaches auszahlen. Aber damit kann man halt leider keine Wahlen gewinnen. Die Effekte sind nicht so kurzfristig sehbar, sondern das sind Langzeitstudien, ne? Die das dann einfach zeigen, wie unfassbar wirksam das ist, wenn man früh Beratung, Therapie, Unterstützung anbietet, und das wirklich schon im Kindesalter. Und ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und nochmal zu deiner Frage davor oder zu deinen Gedanken. Das war für mich persönlich auch eine wirkliche Reise, umzudenken, und zwar wirklich so ein Angebot mit der Zielgruppe zu entwickeln. Also als ich kam, hatte ich an vielen Punkten schon so mein Expertenwissen, ja, mit Anfang 30. Mhm. Dachte ich so, ja, okay, ich bin ja hier die Psychologin, ich weiß, wie das geht. Und bin so dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, durch die Zielgruppe andere Perspektiven kennenzulernen und denen auch zu folgen und zu sehen, ja, es klappt. Also wenn es nach mir ginge, hätte ich am Anfang die YouTube-Videos gemacht, ja, hätte sich niemand angeguckt, so, hätte voll gefloppt. Und es ist ganz toll, dass die gesagt haben, nee, da brauchen wir hier die Person, und das muss wirklich jemand aus der Zielgruppe sein, und da müssen wir auf TikTok ganz schnell und so weiter. Und da ist einfach ein Drive drin und vor allen Dingen ein Expertenwissen, was wir viel, viel ernster nehmen müssen und auch konsequent ernster nehmen müssen. Ja. Also jetzt zum Beispiel bin ich ja auch in der Co-Geschäftsführung mit einem aktuell 21-Jährigen, und ich finde das super, so, weil wir wirklich immer wieder uns spiegeln und gucken, wo sind wir gerade, erreichen wir die Zielgruppe noch, und dazu brauchen wir die Leute, die in der Altersspanne sind, die wir erreichen wollen.
Ja, das ist so spannend, weil ich glaube, das ist jetzt so gerade mit Gen Z oder Gen Alpha und dieser ganzen Diskussion darum, sind es, glaube ich, auch viele Ängste von älteren Menschen, zu denen ich ja auch schon gehöre, einfach nicht mehr so wichtig zu sein. Und das ist, glaube ich, so spannend, dass man in der heutigen Welt einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Leiter immer nach oben geht, das ganze Leben, und man dann irgendwann ein Anrecht hat auf einen Platz sozusagen aufgrund des eigenen Alters. Das ist ja...
Es braucht beides, ne? Und es braucht die Erfahrung, es braucht einen gewissen Grad an Seniorität, und es braucht aber auch, ja, die junge Generation wirklich in einer Position, wo sie nicht nur Feedback geben können im Sinne von Partizipation, sondern wo sie wirklich auch mitbestimmen können.
Ja, genau. Und das sind die ja halt auch gewöhnt. Und das ist einfach der Effekt, glaube ich, von Social Media, so dieses wirklich immer Feedback geben zu können, immer auch eine Meinung zu haben, das auch zu üben. Das ist etwas, glaube ich, was wir in dem, sagen wir, psychologischen Effekt, den das hat, gar nicht so begriffen haben, wie krass verändernd es sich eigentlich auf alle Menschen auch auswirkt, die damit sich beschäftigen. Weil ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als ich meine ersten Hausarbeiten geschrieben habe im Studium, dass ich wirklich wahrscheinlich 1-2 Jahre gebraucht habe, um mich damit wohlzufühlen, meine Meinung zu äußern oder eine eigene Position zu beziehen. Und das ist jetzt natürlich eine Generation, die das über Social Media und wenn es nur die Position ist zu gefallen mir jetzt irgendwie Skinny Jeans oder oder irgendwie White Leg, I don't know, ja. Also wenn es nur darum geht, aber eben dieses sehr opinionated zu sein, und das spielt ja auch noch mit rein.
Ja, das ist ja toll. Es macht es uns ja eigentlich noch einfacher, dann auch wirklich das Treffende zu finden, so mit der Generation.
Ja. Jetzt ist aber natürlich klar, ihr habt euch als GmbH gegründet, also du hast zusammen gegründet mit 73-Jährigen und der Mutter von dem einen, ja. Wenn du das irgendwie, oder?
Genau, wir waren zu sechst, ja.
Ja, zu sechst. Und wenn du das irgendwie am Anfang deiner Berufstätigkeit, wenn dir das jemand erzählt hätte, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, was? Das ist ja schräg. Und jetzt ist es so, ihr finanziert euch durch Spenden. Also ihr lebt im Prinzip davon, dass ihr sehr viele Ehrenamtliche habt, die da mitmachen. Ja. Das ist ja natürlich auch etwas, das ist super. Das ist aber natürlich auch, also sagen wir mal, es wäre natürlich besser, wenn ihr die Leute bezahlen könntet. Und ihr bekommt Spenden. Wer spendet an euch? Also wer, mit wem kooperiert ihr? Was sucht ihr auch? Vielleicht, ich meine, den Podcast hören ja auch einige Leute. Wer spendet an euch und was sind so eure idealen Partner?
Also ganz grundsätzlich sind wir der festen Überzeugung, dass das eine Arbeit ist, die eigentlich bezahlt werden muss. So, das ist so eine grundlegende Gesundheitsversorgung, die wir machen. Das sollte nicht durch die Zivilgesellschaft und durch das Ehrenamt gestemmt werden. Wir haben das Glück, tolle Partner schon an der Seite zu haben. Wir finanzieren uns durch Stiftungen, zum Beispiel die Beisheim-Stiftung, Ein Herz für Kinder, SOS-Kinderdörfer, Save the Children. Die sind gerade so im Ukraine-Projekt auch mit dazu gekommen. Wirklich große, tolle Partner, von denen wir auch viel lernen dürfen und unser Angebot weiterentwickeln dürfen. Und wir haben auch erste Kooperationen mit Krankenkassen, also zum Beispiel mit der TK Mobil, KK, BKK, VBU, Hanseatische, denen wir erste Möglichkeiten gefunden haben, ja, gefördert zu werden, auch mit der Barmer, noch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also das ist auch ein großes anderes Thema, wo werden wir verortet? Das ist nämlich unsere große Schwierigkeit. Das Angebot, was wir haben, das gliedert sich eigentlich so ein bisschen in zwei Bereiche, die ich schon skizziert habe. Einmal machen wir Akutintervention, Krisenintervention, wo wir ja wirklich intervenieren. Und dann sind wir aber auch in dem Bereich Psychoedukation, das heißt der Prävention, unterwegs.
Und dafür gibt es ja einen Topf, also dafür gibt es ja Geld, Prävention, oder?
Genau, da gibt es einen Topf, aber auch das ist nicht so einfach. der Topf, der wird ja auch ausgelegt, ne? Wir sind im Bereich der Prävention unterwegs, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, gilt gerade da ja der Aspekt der Lebensweltnähe. Und der digitale Raum ist in den Präventionsaspekten immer noch nicht ausreichend der Lebensnähe verortet. So. Und das macht es schwer, oder was heißt das macht schwer? Das macht es noch zu einfach, uns dort nicht zu sehen. Das heißt, wir sind gerade wirklich mit vielen Kassen einfach auf bilateraler Ebene im Gespräch. Du kennst es, es gibt nicht die eine übergeordnete Lösung für uns, die es eigentlich bräuchte. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also, ja,
wobei ich halt spannend finde, weil das ist ja so ein bisschen, also ich bin ja total pro Wirtschaft und pro Unternehmertum, weil ich halt glaube, oder weil man es einfach auch sieht. Also guck auf Innovationen im Gesundheitswesen, die kommen in den meisten Fällen aus der Wirtschaft. Auch sozusagen alles, was jetzt aus der Grundlagenforschung seinen Weg findet in die Anwendung, ja, ob es nur neue therapeutische Maß, also es braucht einfach immer dieses Unternehmerische. Ihr habt euch jetzt entschieden, eine GmbH zu gründen, das ist auch nicht einfach, also GmbH gründen ist total easy in Deutschland, GmbH gründen ist ein richtiger Hustle, also da musst du auch schon richtig viel Know-how haben, das kannst du nicht einfach mal so machen, das wird dir eigentlich auch noch wirklich schwerer gemacht. Ihr habt euch jetzt dafür entschieden, gemeinnützig zu sein, das bedeutet es ja, und eben nicht gewinnorientiert, ja. Natürlich müsst ihr trotzdem irgendwo von leben. Ihr seid ja alle jetzt nicht irgendwie Bill Gates und könnt quasi vom Durchgebrachten leben, ja. Das ist ja auch ganz klar. Was denkst du, also macht es euch das einfacher, dass ihr eine GmbH seid, oder wäre es einfacher für euch, wenn ihr euch auch entschieden hättet, irgendwie, nee, DIGA könntet ihr sowieso, da könntet ihr, dieses Niedrigschwellige könntet ihr dann gar nicht machen wahrscheinlich, ne?
Genau, das würde alles nicht funktionieren und wir könnten keine Spenden annehmen, ne? Und wir sind nun mal 24/7 online, anonym und kostenlos. Und wir wollen natürlich überhaupt kein Geld von den Kindern und Jugendlichen nehmen. So, das wäre absurd. Da wären wir nicht mehr niedrigschwellig. Und von daher war das für uns die einzige logische Entscheidung, eine GmbH zu werden. Ich glaube, wir haben schon unterschätzt, wie wir jetzt einfach selber aktiv nach Lösungen suchen müssen, A, im Gesundheitswesen. Also es kommt keiner und sagt, oh toll, ihr bietet ja eine Lösung für ein Riesenproblem. Wir gucken jetzt mal, wie wir das quasi langfristig finanzieren, sondern wir müssen aktiv sozusagen Lösungen erarbeiten, uns sehr viel Detailwissen aneignen über SGB-5 und sonstige Sachen, um da ja zu schauen, wo wir verortet werden können. Genauso in der Kinder- und Jugendhilfe, die ja auch nicht auf Bundesebene organisiert ist, sondern auch dort auf Länderebene Gespräche stattfinden müssen. Also wir müssen sehr politisch, strategisch aktiv sein, um langfristige Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Und das haben wir schon ein bisschen unterschätzt, einfach auch, welche Steine es da einfach noch im Weg gibt, gerade durch SGB-5 und veraltete Strukturen, die einfach nicht innovations- und digitalisierungsfreundlich sind.
Ja, genau. Wobei, also was ich super finde, wir nehmen ja heute auf, heute ist März, jetzt wurde vor einigen Tagen wurde die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums veröffentlicht. Ich habe das ein bisschen abgefeiert, weil ich diese Strategie aufgemacht habe und die Strategie fängt halt an, damit zu zeigen, was bringt Digitalisierung. Also wie viel, sagen wir, unnötige Interventionen, wie viel Schaden kann das verhindern und was kann das auch wirklich so bringen, so rein inhaltlich. Und das fand ich total super, weil das fand ich kommunikativ ziemlich einmalig in Deutschland, weil wir beginnen ja immer erstmal damit, so in dieser Strategie wollen wir, es gibt das, was schlecht ist, und das sagen wir dann zuerst, ja, und dann kommt irgendwann vielleicht mal ein Benefit, aber das ist so ein bisschen diese Herangehensweise und was ich halt so spannend finde an eurem Beispiel ist, dass mir das so zeigt, wenn wir weiter so daran gehen, dann entsteht neben dem System eigentlich eine Parallelrealität, in der sich junge Menschen dann wiederfinden und wir haben einen kompletten Disconnect zwischen dem in Anführungsstrichen System und zwischen dem, was gerade junge Menschen dann da draußen machen, ja, auch ja. Im Digitalen. Und das ist, also dieser Divide wird ja immer größer. Es geht ja auch anders.
Ja, genau. Und wir merken ja auch, dass es auch anders geht. Wir haben ja auch tolle Kooperationspartner, die genauso innovativ und vordenkerisch unterwegs sind und die dann Möglichkeiten finden, ja, in ihren Kassen, dass wir gefördert werden. Zum Beispiel Andrea Gall von der BKK-VBU, ne? Super Beispiel, die einfach sehr mit angepackt hat, strategisch langfristig uns unterstützen möchte und einfach erkannt hat, dass das, was wir bieten, ein Problem von ihnen löst, so. Und ein Problem, was den Kassen ja auch zunehmend Sorgen bereitet, und zwar die Zunahme der psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen. Und ja, da brauchen wir auf dem Weg weitere so innovative Vordenker, die...
Also alle Vordenkerinnen und Vordenker, die können sich jetzt bei euch melden. Also, weil das ist ja so, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, in dem Moment, wo man sich entscheidet, man möchte das machen, findet man ja auch Mittel und Wege, auch im System. Das ist definitiv so, ja. Und dieses, ja, wir dürfen das nicht, das ist ja oft, ja, also damit kann man vieles, glaube ich, einfach vermeiden, sich damit auseinanderzusetzen.
ja, und die ganz grundlegenden Veränderungen, die wir brauchen, auf Gesetzesebene, auf Präventionsleitlinienebene, ne, das braucht halt Jahre. So, und diese Jahre, die haben wir nicht. Das sind Generationen. Ne? Also wir reden hier ja über eine Altersspanne von ungefähr 12- bis 25-Jährige. Da sind 3-4 Jahre, ist zu viel, so, die denen nicht geholfen wurde. Und die Zeit, die haben wir da einfach nicht.
Ja, klar, das verstehe ich. Und ich meine, man kann sich halt vorstellen, dass in der Gruppe, in der Zielgruppe, tatsächlich eine gute Intervention, einmal das Lenken in eine richtige Richtung. Ja, wenn ihr sagt, ihr seid mittlerweile wirklich über, also ihr seid dreistellig, was die Notintervention mit der Polizei und wirklich irgendwie Notarzt und so angeht, ja, dann kann man sich das ja ausrechnen. Und ihr könntet ja wahrscheinlich auch noch viel mehr Beratungen machen, hast du ja gerade gesagt. Ja. Ihr lehnt täglich wirklich viel auch ab, weil ihr es gar nicht kapazitär bewältigen konntet. Wir hatten darüber auch mal gesprochen. Da wart ihr damals noch so ein bisschen, oh, können wir überhaupt so viel auf Social Media machen? Weil ihr schon wusstet irgendwie, wenn ihr das macht, dann rennen euch die Kids da so die Bude ein, dass das echt schwierig wird. Und ich finde aber natürlich diesen Twist jetzt total interessant, da zu sagen, ihr macht da eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe mit hochqualitativem Content, weil warum soll man es halt, also man richtig für die Zielgruppe, aber eben qualitativ hochwertig und jetzt von irgendwem, der das halt irgendwie so macht, dann am Ende noch irgendwie versucht, ein Coaching zu verkaufen. Sowas wird mir immer angezeigt auf YouTube. Ich wollte mich immer ganz viele Leute zu Millionär machen.
Ja, ja, wir merken halt auch, ne, durch diese nochmal Stufe davor, erreichen wir vor allen Dingen auch mehr Jungen. Und Jungen und Männer, das ist ja auch ein großes Thema, die landen noch viel schwieriger im Gesundheitswesen, gerade wenn es um mentale Gesundheit geht. Also wir haben so eine Nutzerquote von ungefähr immer 17-20%. Das ist nicht total schlecht, aber wenn man sich anschaut, okay, wo sind denn die anderen 30%? Weil es gibt genauso viele Jungen wie Mädchen und die haben fast ähnlich hohe Problemsituationen. Und gleichzeitig ist der Erfolg bei Männern, wenn sie einen Suizidversuch machen, also dass der Suizid gelingt, deutlich höher. Krass. Das ist ganz, ja, also Suizid ist bei 5- bis zu 25-jährigen Männern der häufigste Todesgrund. Und auch das ist ein großes Tabuthema und uns ein großes Anliegen, wirklich diese Zielgruppe auch zu erreichen, wo wir auch schon merken, da ist alleine die anonyme Chatberatung zu hochschwellig.
Ja, also an alle männlichen Krankenkassenchefs, tut was für eure Crowd. Ich finde auf jeden Fall wahnsinnig unterstützenswert, was ihr macht, auch mit welchem Drive ihr das macht, was ihr auch für eine tolle Community aufgebaut habt und ja, wie viel ihr wirklich auch tut und das mit einer großen Kreativität und großen Freude. Und ja, für mich seid ihr einfach ein tolles Erfolgsbeispiel für ja, wirklich junge Gründerinnen und Gründer, die einfach mit einem kreativen Ansatz wirklich großen Beitrag leisten wollen, auch zur Gesellschaft. Ich finde es total unterstützenswert, Melanie. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Insights für dieses Gespräch und wünsche euch natürlich sehr viel Kooperation. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und ich wünsche mir auch, dass euer Anliegen wirklich irgendwann in die Curricula der Schulen kommt und der, ja, vielleicht schon der Vorschulen und dass mentale Gesundheit wirklich den Platz bekommt, den sie verdient.
Vielen, vielen Dank, das hoffen wir auch.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.